Kurses in el Exilio, Stimmen im Exil ist ein Projekt der deutschen Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Wahrheitskommission in Kolumbien. Wir sind eine Gruppe von Menschen verschiedener Nationalitäten, hauptsächlich aus Kolumbien, die sich in Deutschland mit dem Ziel zusammengefunden haben, zu einem einzigartigen Prozess und in einer einzigartigen Zeit in Kolumbien zur Klärung der Wahrheit beizutragen. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Zusammenhänge und Realitäten, die im Exil erlebt werden, sowie die Gründe und Faktoren, die Menschen aus Kolumbien dazu zwingen, ins Ausland zu gehen, sichtbar zu machen und zu analysieren. In diesem Jahr wollen wir uns darauf konzentrieren, Gespräche an die Öffentlichkeit zu bringen, die für die Wahrheitskommission, insbesondere für die Zusammenarbeit außerhalb von Kolumbien, relevant sind. Es geht uns darum, die Ursachen des bewaffneten Konflikts in Kolumbien sichtbar zu machen und die Menschen zu würdigen, die das Land wegen des Konflikts verlassen mussten. In dieser Folge wollen wir uns mit der Frage der zeitlichen Dimension befassen. Der Abschlussbericht der Wahrheitskommission, der im vergangenen Juni veröffentlicht wurde, umfasst insgesamt 11 Bände zu 11 Schwerpunktthemen. Er wird von einer digitalen Plattform begleitet, die den Beginn eines Austauschs innerhalb der Gesellschaft ermöglichen soll. Das ist ein langer Prozess und braucht natürlich Zeit. Wir möchten heute gerne mit Tom Königs und Saul Lozana über dieses Thema sprechen. Mein Name ist Susanne Breuer. Ich arbeite bei Miserio und bin Mitglied der Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Wahrheitskommission Kolumbien. Tom Königs hat eine lange, ereignisreiche Vita vorzuweisen. Ich greife hier nur ein paar Höhepunkte heraus. Von 1999 bis 2002 war er Stellvertreter des Sondergesandten der Vereinten Nationen im Kosovo. Von 2002 bis 2004 Sondergesandter der Vereinten Nationen in Guatemala und von 2006 bis 2007 in Afghanistan. Von 2005 an übernahm er die Aufgabe als Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Als Mitglied des Deutschen Bundestages war er von 2009 bis 2013 Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Im April 2015 wurde er zum Beauftragten des Außenministers zur Unterstützung des Friedensprozesses in Kolumbien ernannt. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Tom Königs. Tom Königs, die Wahrheitskommission hat 3,5 Jahre gebraucht, um die Geschichte von mehr als 6 Jahrzehnten Konflikt aufzuarbeiten. Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern, bis das Vermächtnis der Wahrheitskommission auf den Weg gebracht ist? Wie kann man mit den Erwartungen in der kolumbianischen Gesellschaft umgehen, dass die Ergebnisse und die Empfehlungen möglicherweise nicht unmittelbar Wirkung zeigen und umgesetzt werden? Wie kann man vermitteln, dass es sich um einen langen Prozess handelt, der viel Durchhaltevermögen und Geduld, wie auch Beharrlichkeit braucht?
Also zunächst mal finde ich es toll, dass es das Dokument gibt. Das schafft eine neue historische Realität. Und an dem Dokument der Wahrheitskommission muss natürlich weitergearbeitet werden. Am besten in Institutionen, am besten in den vorhandenen, aber gegebenenfalls auch neuen Einrichtungen. Das muss aber die ganze Gesellschaft durchdringen. Das muss vertieft und verbreitert werden. Vertieft, indem man auch dann in einzelne Erfahrungen hereingeht und weiter Leute befragt, auf allen Seiten. Und verbreitert, indem man die Institutionen, die Ministerien zum Beispiel, auffordert, auch ihrerseits vergleichbare Dokumente zu schaffen. In Deutschland hat man das ja mit der Aufarbeitung des Faschismus gemacht, allerdings erst 50 Jahre später. Und da hoffe ich, dass es so lange in Kolumbien nicht dauert. Die ungeheuren Erwartungen, die natürlich jetzt und eilig an die Wahrheitskommission gestellt werden, das ist ja eigentlich gut, dass die Erwartungen hoch sind. Und das ist auch ein Anspruch. Und da sollte man nicht sagen, ja, wir schrauben jetzt die Erwartungen runter, sondern man sollte konkreter werden und sagen, wie macht man das? Diese Wahrheitskommission hat gegenüber anderen eine Innovation, das ist, dass sie die Exilgemeinden auch mit einbezieht. Das finde ich eine sehr gute Sache und das interessiert mich auch in hohem Maße, was da rauskommt.
Ja, vielen Dank. Sie haben schon gesagt, auch in Deutschland hat es sehr lange gedauert, 50 bis 60 Jahre, ehe man die Aufarbeitung wirklich ernsthaft angegangen ist. Und in Kolumbien selbst tut sich ein Teil der Wirtschaft noch sehr schwer mit der Aufarbeitung. Und zwar sind das die wirtschaftlichen Akteure. Wir hatten vor kurzem zwei Kommissionare der Wahrheitskommission zu Besuch in Deutschland und die haben genau das hervorgehoben, also die Auseinandersetzung der Wirtschaft mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Verantwortung. Wie sehen Sie das?
Ja, also das ist natürlich unglaublich schwierig. Die ganze Täterseite ist ja nicht unbedingt daran interessiert, dass die ganze Wahrheit zutage kommt. Das ist ein langer Prozess und natürlich ist es am schwierigsten bei der Wirtschaft und beim Militär. Das ist aber notwendig. Und ich glaube, das ist auch ein reinigender Prozess. Denn ein Teil des Krieges wird und wurde ja befeuert durch die Drogenwirtschaft und die Korruption. Und das sind ja Phänomene, die nun noch keineswegs vorbei sind.
Ja, Herr Königs, und Sie haben ja zahlreiche Erfahrungen, wie am Anfang schon erwähnt, auch mit anderen Friedensprozessen, mit anderen Wahrheitskommissionen, unter anderem in Guatemala. Welche Lehren und Erkenntnisse sollten berücksichtigt werden vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen, die Sie gemacht haben, die man auch in Kolumbien in dem begonnenen Friedensprozess implementieren könnte oder um den Friedensprozess auch zu konsolidieren?
Also die unterschiedlichen Länder sind sehr unterschiedlich in ihrer Geschichte und entsprechend müssen die Wahrheitskommissionen dann auch anders arbeiten. Die Wahrheitskommission der Pastoral Social, also der katholischen Kirche, endete ja damit, dass der Leiter Monsignor Gerardi ermordet wurde. Und die Realität jetzt in Guatemala ist weniger stark als in Kolumbien von der Drogenwirtschaft geprägt, als von der Korruption und von Banden auf den Straßen. Das heißt, die Gewalt hat sich verbreitert und ist auf die Straße gegangen. In Kolumbien ist es so, dass die Drogenwirtschaft fortbesteht und der korruptive Bereich ist nach wie vor aktiv. Und von daher wird man dort anders vorgehen müssen. Was man lernen kann, ist, eine Wahrheitskommission schafft eine historische Realität, schafft einen Bezugspunkt, auf die sich alle beziehen können und schafft auch einen Anspruch, an dem sich alle messen müssen. Die vorherige Regierung in Kolumbien hat sich nicht furchtbar dafür interessiert und wollte sich auch nicht profilieren. Die jetzige Regierung spricht sehr viel weitergehend von einer Paz total, also einem völligen Frieden. Das ist ein riesenhoher Anspruch. Der Leiter der Wahrheitskommission hat ein Buch geschrieben, wo er von der Pax Imperfecta, also man sollte sich auch trauen, einen nicht vollkommenen Frieden anzustreben und dann auch umzusetzen. Beides ist richtig. Der hohe Anspruch an den Frieden insgesamt und das Nichtverzweifeln, wenn man nicht perfekt ist.
Sie haben ja eben zu Recht erwähnt, dass es ganz besonders ist bei der Wahrheitskommission in Kolumbien, dass das Thema Exil auch bearbeitet wurde und ein eigenes Kapitel erhalten hat. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch unseren zweiten Gast, Saul Lozana, mit ins Gespräch holen. Saul ist seit 1981 schon in Deutschland. Er hat lange Zeit in Frankfurt gelebt und ist seit 2016 nach Berlin gezogen. Er ist seit der Gründung der Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Wahrheitskommission mit dabei und engagiert. Also auch dir, Saul Lozano, ein herzliches Willkommen in unserer Runde. Möchtest du uns vielleicht etwas erzählen über deinen persönlichen Weg nach Deutschland? Was hat dich nach Deutschland geführt ursprünglich? Und was ist und war deine Motivation, dich auch für die Wahrheitskommission von Deutschland aus zu engagieren?
Ja, vielen Dank, liebe Susanne. Ich bin nach Deutschland gekommen mit einem Stipendium im Gepäck. Normalerweise wäre ich nach 5 Jahren nach Kolumbien zurückgekehrt und hätte dort angefangen zu arbeiten. Das Schicksal wollte mich in Deutschland behalten. So wurde ich mal Vater und mein beruflicher Weg ist ein anderer geworden. Ich bin in den ersten Jahren, also den ersten 20 Jahren meines Aufenthaltes in Deutschland, apolitisch gewesen, uninteressiert oder desinteressiert in den politischen Ereignissen in Kolumbien, zumal damals wir noch kein Internet hatten. Erst mit der Ankündigung, dass ein Universitätsdozent zur Präsidentschaftswahl kandidiert, begann mein Interesse für die politischen Ereignisse in Kolumbien. So bin ich in die damalige sogenannte Ola Verde eingestiegen und hatte mit vielen Kolumbianern weltweit diese Kampagne unterstützt. 2016 bin ich nach Berlin umgezogen, da ich das politische und kulturelle Angebot von Berlin mich sehr stark angezogen hat. Hier habe ich viele Kolumbianer kennengelernt, die sehr bestürzt waren über das Ergebnis des Referendums 2016. Und fortan haben wir versucht, für die Implementierung des Friedensvertrages zwischen der Santos-Regierung und der FARC Einfluss zu nehmen.
Und dann hast du dich eben auch bei Gründung der Unterstützergruppe für die Wahrheitskommission schon gleich auch dort mit engagiert. Wie ist deine Erfahrung in der Arbeit mit dieser Gruppe, die zum Thema Exil hier in Deutschland gearbeitet hat? Und was sind deine Erwartungen als jemand, ein Kolumbianer, der in Deutschland lebt, an die Umsetzung der Empfehlung der Wahrheitskommission? Und wie könnte man zum Thema Exil weiterarbeiten?
Ja, 2018, 2019 haben sich viele gefunden, also von verschiedenen Organisationen in Berlin, von kolumbianischen Organisationen, aber auch von anderen Organisationen, um die Arbeitsunterstützung der Wahrheitskommission zu beginnen. In Koordination mit der Wahrheitskommission in Bogotá haben wir im ersten Jahr die möglichen Zeugen des Konflikts beziehungsweise die Zeugenaussagen des Konflikts zu sammeln und nach Bogotá zu übermitteln. In dieser Hinsicht war es sehr hilfreich, das sogenannte psychosoziale Begleitung der Opfer oder der Zeugen, die zum Konflikt etwas aussagen wollten. Ich hatte persönlich auch andere kennengelernt, die kein Interesse hatten, aber zum Jahresende im ersten Jahr konnten wir tatsächlich das Ziel erreichen, an die 70 Zeugenaussagen zu sammeln. Fortan hatten wir unsere Arbeit systematisch dokumentiert. Wir haben viele Gespräche, bedingt durch die Pandemie, auch online geführt. Wir haben viele Leute eingeladen, an Online-Gespräche teilzunehmen über verschiedene Aspekte des Konflikts bzw. des Exils. In der Gruppe hat auch eine Person parallel zu Genre-Themen auch großartige Arbeit geleistet. Und im dritten Jahr, jetzt zum Abschluss, haben wir die Präsentation des Finalberichts der Wahrheitskommission vorbereitet und begleitet. Zur Unterstützung des Nachfolgekomitees der Wahrheitskommission, den sogenannten Comité de Monitoreo y Seguimiento, ist es wichtig, dieses Komitee unter die Arme zu greifen. Weil zwar haben sie ein Mandat, aber die haben noch keinen Rückhalt, wie die Wahrheitskommission es gehabt hatte. Also diese 7 Menschen, die für die Aufgabe ausgewählt wurden, die sind meines Empfindens nach auf sich faktisch allein gestellt. Also ich will hoffen, dass dieses Komitee auch die Aufmerksamkeit erlangt, die es verdient, damit der Finalbericht auch eine breitere Aufmerksamkeit bekommt. Wir hatten mehrmals Besuche von den Kommissionaren aus Bogotá gehabt. Wir haben tolle Gespräche, tolle Events, auch Präsenz-Events organisiert. Und es war alles in allem eine großartige Arbeit, sehr mühsam teilweise. Aber es ist etwas geworden, was uns mit Stolz, mit Freude erfüllt hat.
Ja, Tom Königs, Sie hatten ja eine ganz besondere Rolle während des Friedensprozesses. Sie waren Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den Friedensprozess in Kolumbien. War Ihnen zu der Zeit, als Sie die sehr viel in Kolumbien waren und auch beratend, unterstützend dort tätig waren, auch die besondere Rolle des Exils schon so bewusst? Oder haben Sie das sehr wahrgenommen, dass das ein wichtiges Thema auch für die Menschen in Kolumbien war? Oder war es eher ein unsichtbares Thema?
Das war für mich eigentlich kein Thema. Und ich habe das erst jetzt gelernt in der Zusammenarbeit oder in den Gesprächen mit denen, die hier daran gearbeitet haben. Die Bundesregierung hat sich entschlossen, wegen des großen Interesses in Deutschland einen Sondergesandten zu entsenden und jetzt, das ist das wichtigste Ergebnis, ein Institut, ein Friedensforschungsinstitut, so wie wir sie auch in Deutschland haben, zusammen mit der kolumbianischen Seite, also den Akademikern, den Universitäten zu gründen. Das heißt passenderweise CAPAS, und wird sich weiter mit dem Friedensprozess beschäftigen. Nicht nur mit dem Fortgang der Wahrheitskommission, sondern auch mit der Gerichtsbarkeit und der Suche nach Verschwundenen. Das halte ich für einen sehr guten Schritt. Und wenn es gelingt, die jetzige Bundesregierung auch dafür zu interessieren, dass sie in diesem Weg weitergeht und zum Beispiel die internationalen Organisationen der Menschenrechte unterstützt oder den Präsidenten darin bestärkt, in den nationalen und internationalen Organisationen den Friedensprozess voranzutreiben, dann wäre das sehr gut. Das ist eigentlich die Erwartung, die ich für die Zukunft habe. Die Exilgruppe kann natürlich unglaublich dazu beitragen, indem sie in NGOs, die es ja gibt, in Stiftungen, die es auch gibt, oder eben auf die Bundesregierung einwirkt und hier eine Stimmung schafft, dass der Friedensprozess dort nicht vergessen wird, obwohl er natürlich noch nicht perfekt ist.
Als vor einer Woche Carlos Beristain, der das Kapitel für Exil verantwortet hat, in der Wahrheitskommission hier in Deutschland war, hat er gesagt, dass die Wahrheitskommission empfiehlt, so eine ähnliche Rolle, wie Sie sie innehatten, auf EU-Ebene einzurichten, also einen Sonderbeauftragten für den Friedensprozess oder die Umsetzung des Friedensprozesses in Kolumbien auf EU-Ebene. Würden Sie das auch noch als hilfreich und sinnvoll ansehen? Und wenn ja, in welcher Form könnte denn Deutschland oder die EU auch weiterhin den Prozess noch über das Institut CAPAS hinaus fördern?
Es gab ja durchaus einen Beauftragten der Kommission, der sich mit eingebracht hat. Das Wichtigste ist meines Erachtens, dass das Thema warm gehalten wird, das Thema am Laufen gehalten wird, dann auch in dem Land, in der Europäischen Gemeinschaft, in der Kommission in Brüssel und in Deutschland, und dass man nicht das ablegt und sagt, ja, das ist ja erledigt. Und da es in Kolumbien sehr viele Menschen gibt, die auf Deutschland schauen und hier sehr viele Exil-Kolumbianer leben, ist das auch eine wichtige Funktion. Ich freue mich ja sehr, dass es jetzt schon einen Antrag gegeben hat, der beschlossen ist vom Bundestag, diese Arbeit, diese sympathisierende Arbeit fortzusetzen. Da gibt es eine ganze Menge, auch Entwicklungshilfe, obwohl Kolumbien ja eigentlich kein Entwicklungsland ist, jedenfalls in den Städten nicht, aber auch Hilfe beim Entminen, auch Hilfe bei dem Fortgang der Sonderjustiz. Das sind alles Themen und Bereiche, wo es Zusammenarbeit gibt und wo Zusammenarbeit nötig ist. und speziell das Instrument der Wahrheitskommission zu verfeinern und zu einem Instrument zu machen, das auch im Internationalen wirkt. Da ist noch einige Arbeit vor uns und ich kann nur hoffen, dass das weitergeht, auch wenn natürlich die Akteure irgendwann wechseln. Auch diejenigen, die zuhören oder die interviewt werden, leben ja in der jeweiligen Epoche. Die sind zum Teil Zeitzeugen und zum Teil Leute, die sich später integriert haben. Wir haben in Deutschland ja da eine lange Erfahrung, obwohl ich wirklich sage, der Prozess in Kolumbien ist ein ganz eigener und wir sollten mehr zuhören als Ratschläge geben.
Saul, du bist ja, deine Geschichte ist eine andere. Du bist nicht ins Exil nach Deutschland gekommen, sondern du bist mit einem Stipendium nach Deutschland gekommen. Aber in der Unterstützergruppe für die Wahrheitskommission sind einige Mitglieder, die sehr wohl eine andere Geschichte haben, die sie nach Deutschland geführt hat. Und natürlich auch die, die ihre Aussagen und ihre Zeugenaussagen gegenüber der Wahrheitskommission hier von Deutschland ausgegeben haben. Während der Arbeit wurde auch festgestellt, dass auch heutzutage noch viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer nach Deutschland kommen, um Asyl zu beantragen, aber in der Regel ein solches nicht erhalten. Wie wird dieses Thema in der Gruppe diskutiert? Wie siehst du die Erwartungen auch von denjenigen, die im Exil sind, jetzt an die weitere Umsetzung der Empfehlungen der Wahrheitskommission? Und was müsste passieren, dass auch die aktuelle Situation der aus Kolumbien Flüchtenden noch sichtbar bleibt und auch Gehör findet?
Gut, zu diesem Punkt würde ich persönlich sagen, dass die Regierungsstellen, die diese Fälle behandeln, die sollten sich oder die könnten sich ein genaueres Bild von der Lage in bestimmten Teilen Kolumbiens anschauen. Also wenn es auf dem Papier steht, dass Kolumbien einen Friedensvertrag abgeschlossen hat, heißt es nicht in der Realität, dass dies überall passiert ist. Wir wissen, dass der kolumbianische Staat nicht überall präsent ist. In abgelegenen Regionen leiden viele Menschen nach wie vor unter Gewalt. Und es wird sehr lange dauern, bis die Empfehlungen des Finalberichts an alle Ecken ankommen. Es wäre wirklich gut, wenn kolumbianische und deutsche Regierungsstellen sich dieser Situation gemeinsam anschauen, warum viele Menschen hierher kommen, um Asyl zu beantragen. So wie die momentane Lage ist, kann es nicht weitergehen.
Ja, und das passt auch dazu, dass Carlos Beristain hier letzte Woche gesagt hat, dass von Exilianten und Exiliantinnen aufgenommen haben, solche sind, die seit 2016 ins Exil gegangen sind, also nach der Unterschrift unter das Friedensabkommen. Also wir wissen, es noch ein langer Weg liegt vor den Kolumbianerinnen und Kolumbianern, um tatsächlich den Frieden zu erreichen. Es ist wichtig, dass die deutsche Bundesregierung, die internationale Gemeinschaft auch einen langen Atem hat in der Unterstützung dieses Prozesses. Tom Königs, möchten Sie noch zum Abschluss unseres Gesprächs hier noch etwas sagen an die Zuhörerschaft, was Ihre Botschaft wäre für den Friedensprozess in Kolumbien?
Ich finde es sehr gut, dass der Friedensprozess jetzt wieder auf der Tagesordnung steht bei der neuen Regierung. Ich finde es auch gut, dies im Einzelnen zu diskutieren, auch auf deutscher Seite, nicht nur im Bundestag, sondern auch in den NGOs, in den Stiftungen, in den Institutionen. Und ich kann nur hoffen, dass das dazu führt, dass es einen fortschreitenden Friedensprozess gibt, der immer weiter um sich greift und nicht immer enger wird. Und das Interesse, das manchmal sehr spezielles ist von Juristen oder von religiösen Leuten, oder von Leuten, die Kolumbianer kennen, sollte sich auch hier verbreitern. Und da kann natürlich die NGO-Szene hier durchaus was beitragen. Ich kann nur hoffen, dass Kolumbien nicht vergessen wird und dass man aus Kolumbien lernt, dass es auch Fortschritte gibt. Das ist ja in dieser Zeit nicht so häufig. Und wir können ja nicht sagen, dass die Sache der Menschenrechte auf dem Vormarsch ist. Aber man muss sagen, jeder kann etwas beitragen. Und zum Beispiel, die Stiftungen haben sehr viel dafür getan, dass der Friedensprozess vorangeht, selbst wenn er Rückschläge hat, wie im Referendum 2016. Man muss einen langen, braucht einen langen Atem.
Nach diesem letzten Beitrag verabschieden wir uns aus dieser Folge von Voices in el Exilio, Stimmen im Exil. Wir danken Tom Königs und Saul Lozano dafür, dass sie ihre Zeit und ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Wir hoffen, dass wir dieses Mal mehr Menschen mit unseren Stimmen im Exil erreicht und damit dem Phänomen Exil und Migration Anerkennung verschafft haben. Schließlich möchten wir uns auch für die Unterstützung des Deutsch-Kolumbianischen Instituts für Frieden, CAPAS, und des Auswärtigen Amts bedanken, mit denen wir seit 2020 zusammenarbeiten, um den Prozess der Wahrheitskommission in Kolumbien zu unterstützen. Weitere Informationen könnt ihr auf der Website www.comisiondelaverdad.co finden. Bis zur nächsten Folge von Voices in el Exilio.
Dieser Podcast wurde koordiniert von Nicole Olsen und Susanne Breuer. Moderation Susanne Breuer. Audiobearbeitung Claudia Putsch. Weitere Informationen über andere Initiativen in deutscher Sprache findest du unter commissionverdad.eu.org und auf Instagram unter Nodo Alemania unter Skritch Sepp 20.